Das ist ja ein Blindflug heute, muss man ja sagen. 20. Jumiko, und die Jumiko hat pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum die Einsicht gewonnen, es ist schön, dass wir uns auch um die früher innere Mission, heute Diakonie, kümmern. Und ich bin Hilfe für Brüder, CFI, wem auch immer und vor allen Dingen unserem Herrn unglaublich dankbar, dass da der Groschen gefallen ist. Und ich habe jetzt heute das Riesenprivileg, hier zu stehen, so als Prototyp oder Erstveranstalter, Redner, wie auch immer, und war unglaublich gespannt, weil es ist ein Blindflug. Wir haben sonst in den Veranstaltungen 19 Mal eine Erfahrung gemacht, was für ein Publikum da sitzt. Bei euch wusste ich es definitiv nicht. Und deshalb meine große Bitte, weil das ist ja immer was ganz Wichtiges, was man dann auch so lernt, wenn man Vorbereitungen so macht. Wie sieht die Zielgruppe aus? Darf ich mal ein ganz kurzes Handzeichen bitten und danach mache ich es dann frontal, aber jetzt ein bisschen interaktiv. Wer arbeitet jetzt schon in der Pflege? Danke. Vielen, vielen Dank. Genau das habe ich gehofft. Sonst hätte ich jetzt nämlich ganz variabel ein bisschen umdisponieren müssen beim Vortrag. Eine Bitte an euch habe ich. Und zwar, ich werde immer vom Krankenhaus reden. Das hat was damit zu tun, dass ich da einfach herkomme. Aber bitte, es sind genauso diejenigen gemeint, die aus der alten Pflege kommen, die aus der Heilerziehungspflege kommen, die aus dem ambulanten Bereich kommen, die aus dem Hospizbereich kommen. Alles, was irgendwie Pflege anbelangt, subsumiert sich heute unter dem Begriff Krankenhaus. Nicht, weil es die Besten sind, sondern einfach der Einfachheit halber. Ja? Und damit starten wir ins Thema. Sehr geehrter Herr Albrecht, vom Hm bis zum Hm war ich Patient in Ihrer Klinik. Ich möchte Ihnen meinen herzlichsten Dank aussprechen. Ich habe mich nicht nur medizinisch und pflegerisch, sondern ganzheitlich rundum bestens versorgt gefühlt. Die christliche Atmosphäre Ihres Hauses war für mich überwältigend und wird mein weiteres Leben nachhaltig prägen. Herzlichen Dank, Ihre... Nächster Tag, nächster Posteingang. Sehr geehrter Herr Pflegedirektor Albrecht, mit diesem Brief möchte ich Ihnen meine Verwunderung zum Ausdruck bringen. Ein sogenanntes christliches Haus hat mich in den vergangenen 2 Wochen versorgt. Und ich möchte mich auch über die medizinische und pflegerische Betreuung nicht beklagen. Was ich allerdings vermisst habe, war Ihr Anspruch, den Sie auf Ihrer Homepage groß propagieren, dass Sie Menschen ganzheitlich im Dienst und im Angesicht Jesu Christi versorgen wollen. Dies war für mich nicht spürbar. Ich hoffe, dass es anderen Patientinnen und Patienten nicht so ergehen muss, wie es mir ergangen ist. Ich grüße Sie trotzdem freundlich, Ihr Momentaufnahmen. Innerhalb kürzester Zeit. Und was ist jetzt meine Klinik? Was ist das für ein Ort? Ich habe mir überlegt, wie wir in das Thema einsteigen könnten. Und ich habe gedacht, ich möchte zuerst mal kurz zusammenfassen, über was ich nicht reden möchte. Über was ich nicht reden möchte, ist so eine Art Schnellbleiche. Tipps und Tricks für ein christliches Krankenhaus oder für ein christliches Pflegebild. Ich bin der tiefen Meinung, dass wir da nichts anderes machen, als irgendwelche Symptome zu behandeln, ohne wirklich kausal wirksam zu werden. Und, liebe Pflegende, rein symptomatisch, das ist in der Palliativmedizin sicherlich eine gute Sache, aber in der Kurativmedizin bringt uns das nicht entscheidend weiter. Das heißt, wir reden heute Mittag nicht primär über, zum Beispiel, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Schwierige Patienten mit immer höher werdenden Ansprüchen. Noch schwierigere Angehörige mit noch höheren Ansprüchen. Über deine Kolleginnen und Kollegen, über die sich gut reden ließe. Berechtigterweise. Wir reden auch nicht über deine Stationsleitung und schon gar nicht über deine Pflegedienstleitung. Obwohl es da auch viel zu sagen gäbe. Wir reden auch nicht über deinen Arbeitgeber. Wir reden auch nicht darüber, wie schlecht es uns allen in der Pflege geht und wie nahe wir alle am Burnout sind. Und wir reden auch nicht über die bundesdeutsche Gesundheitspolitik und deren Konsequenzen. Das alles wollen wir heute zurückstellen. Das macht ihr in jeder Pause. Über was reden wir denn? Über was reden wir, wenn wir nachhaltig reden wollen? Wir reden über mich und wir reden über dich. Über das, was mich bestimmt, was mir wichtig ist, das, was mich prägt. Und es war so schön, Volker Gäckle hat es heute Morgen in der Predigt, die ich gehört habe, schon so ein bisschen angerissen. Und ich habe denken müssen, ja, der Mann hat recht. Man versucht ja dann als Redner auch so ein bisschen kreativ zu sein und so einen geistigen Aufhänger zu machen, damit er von der Halbwertszeit her, wenn er nachher rausgeht, doch wenigstens noch das Vesper überlebt mit dem, was heute gesagt worden ist. Also, was Redner? Wir reden ganz klassisch, als Zugeständnis an die Pflegenden, über Anamnese, über Diagnostik und über Therapie. Und sozusagen als Sahnebonbon zum Schluss reden wir noch über Privatpatienten. Anamnese. Bei einer Anamnese für die medizinisch nicht ganz so Gebildeten ist es so, dass man versucht, wenn man einen Patienten oder eine Patientin aufnimmt in einer Einrichtung, Dinge zu erfassen, die ihre oder seine Biografie ausmachen, vor allen Dingen seinen jetzigen aktuellen Gesundheitszustand. Das sind logischerweise alles Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die passiert sind, die unumkehrbar sind und an denen nichts mehr zu rütteln ist. Und deshalb ist mein Leitsatz für die Anamnese die paar Worte: Da kann man nichts mehr machen. Da kann man nichts mehr machen. Eine gute Anamnese, das weiß jeder, der in dem Bereich arbeitet, eine gute Anamnese ist entscheidend wichtig für die Diagnostik und dann für die Therapie. Wenn wir Jesus dienen wollen, und das setze ich jetzt einfach mal voraus, sonst werde ich heute nicht da. Wenn wir Jesus dienen wollen, dann müssen wir uns zuallererst darüber klar werden, wer Jesus ist, wie er Dienen definiert und wie er das Dienen praktiziert hat. Was wir machen, ist also, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, eine Jesus-Anamnese. Wir machen eine Jesus-Anamnese. Und da habe ich zwei kleine Punkte. Und vielen von diesen Punkten oder Unterpunkten sind euch allen bekannt. Ich möchte euch nur versuchen, das vor Augen zu führen, weil das ist unser Bezugspunkt nachher. Das eine ist, Jesus ist überragend. Jesus ist überragend. Für die, die vielleicht diesen Kolosser 3, 17 Vers sich angeguckt haben und so ein bisschen weiter vorher auch schon gelesen haben, falls ihr das gemacht habt, seid ihr im ersten Kapitel des Kolosserbriefs bei einer ganz, ganz markanten Stelle gelandet, die Jesus beschreibt. Da heißt es, dass Jesus das Bild Gottes ist. Wenn wir Jesus sehen, wenn wir mit Jesus zu tun haben, dann haben wir direkt mit Gott zu tun. Er ist das Bild Gottes. Und alles, wirklich alles, ist, auch das in Kolosser 1, ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Alles. Auch das, wo du gerade drin stehst, in deiner Einrichtung. Er ist vor allem, so heißt es, und so schreibt es Paulus, durch ihn besteht alles, er hält also, wenn ihr so wollt, salopp formuliert, den ganzen Laden, den ganzen Betrieb zusammen. Und er ist das Haupt seiner Gemeinde. Er hat in allem den Vorrang, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er hat alles, alles, was auf der Erde oder was im Himmel ist und unter der Erde mit Gott versöhnt, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Jesus ist, das schreibt Paulus im Römerbrief im 4. und 5. Kapitel, für uns Erlösung und Rechtfertigung. Und deshalb dieser Satz in der Jesus-Anamnese: Jesus ist überragend. Und der zweite kleine Satz, der dazugehört in der Jesus-Anamnese, der heißt: Jesus dient überragend. Jesus dient überragend. Eine ganz, ganz wichtige Stelle, die es beschreibt, ist Philipper 2, Vers 5, folgende. Da heißt es, dass Jesus, auch das wird heute schon mal zumindest in einem Vortrag zitiert, Jesus sich selber zu nichts gemacht hat, obwohl er so überragend war und beim Vater war. Dass er sich selber zu nichts gemacht hat. Dass er Knecht und Sklave geworden ist und sich selber erniedrigt hat und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Jesus dient überragend. Und wenn wir hören wollen, wie er dann dienen praktiziert, wenn er sich das bei uns vorstellt, Worte von ihm, Matthäus 23, wer groß sein will von euch, der soll anderen dienen. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus ist überragend und Jesus dient überragend. Da kann man nichts mehr machen, könnte man auch sagen, wir klammern mal das S ein. Also da kann man nicht nur nichts mehr machen, weil Jesus bereits alles gemacht hat, sondern wir können auch sagen, ganz berechtigt, da kann man nicht mehr machen, als Jesus gemacht hat. Das ist Jesus-Anamnese. Und das ist die Grundlage für allen Dienst und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Klinik, auf die Pflege, sondern auch auf Kenia und wo auch immer. Jesus hat das Beispiel gegeben, er hat den Maßstab gesetzt, er ist überragend, er dient überragend. Da kann man nicht mehr machen. Und weil das so ist, ist das Fundament und die Ausgangssituation und die Grundlage für unseren zweiten Punkt, nämlich die Diagnostik. Da geht es jetzt einen Schritt weiter. Da geht es nämlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, da geht es um mich. Und da geht es auch um dich. Und da gilt es zum Erst ganz, ganz entscheidend, dass ich überlege, welche Weiche in meinem Leben habe ich gestellt? Weil wenn jetzt an der Stelle eure Weiche falsch gestellt ist, wird alles, was danach kommt, eigentlich verhältnismäßig, unplausibel, sinnlos und was auch immer. Wenn ich, selbst schon vor Stuttgart 21, am Hauptbahnhof hier in Stuttgart nach Berlin wollte und in den Zug nach München eingestiegen bin, obwohl ich das richtige Ticket hatte, dann hat mich spätestens ein freundlicher Schaffner bei der Ticketkontrolle darauf hingewiesen, dass das Ticket zwar gültig ist, aber leider das Ziel verfehlt wird. Und deshalb an der Stelle die entscheidende Frage als Grundlage für euch, sitze ich persönlich im Jesuszug? Ich bin mir ganz sicher, obwohl das eine extrem fromme Veranstaltung ist hier und es um Mission geht, es werden auch in diesem Raum Menschen sein, die noch nicht im Jesuszug sitzen. Und ich kann euch nur von ganzem Herzen einladen, in diesen Jesuszug einzusteigen. Jesuszug, das ist das Beste, was euch passieren kann. Und dann geht's in die richtige Richtung, nicht in die falsche. Eine Yumiko wäre nicht der schlechteste Zeitpunkt, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden, Leute. Und für all die, und das ist ganz bestimmt die Mehrheit und es freut mich sehr, für all die, die im richtigen Zug sitzen. Was lässt sich denn so bei uns alles diagnostizieren? Wie sieht's aus, wenn unser Leben Jesus gehört? Dann lebt er in mir. Ich habe heute schon mindestens 3 oder 4 im Galater 2:20 T-Shirt rumlaufen sehen. Er lebt in mir. Sein Wesen, seine Art, sein Geist ist in uns. Ohne Wenn und Aber. Das ist Zusage, das steht fix. Und Gott hat uns in Jesus tatsächlich bereits alles geschenkt. Für die Mitschreiber unter euch, Römer 8, Vers 32. Das ist unfassbar, aber gleichzeitig Tatsache. Gott hat uns in Jesus alles geschenkt. Und dann merke ich auch, dass ich natürlich selber ganz persönlich und ihr wahrscheinlich auch, jeden Tag in einer großen Zerrissenheit lebe. Ja, das ist auch so. Das nehme ich zur Kenntnis, aber das bestimmt mich nicht. Das ist auch Galater 2, Vers 20. Was ich jetzt lebe, das, was geht, das, was nicht geht, das lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Jesus ist das Entscheidende, nicht das, was ich produziere. Diagnostik in mir. Und wenn du Jesus gehörst, Römer 8, eine Sammelgrube für Menschen, die hören und lesen wollen und staunen wollen, was Jesus alles in uns bewirkt. Wenn du Jesus gehörst, dann bist du auch vorherbestimmt, im Bild Jesu gleich zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Er hat dich vorherbestimmt, er hat dich berufen, er hat dich verherrlicht, er hat dich auch gerechtfertigt. Und wenn man sauber liest und aufpasst, dann heißt es nicht, er wird irgendwann dich berufen, vielleicht in die Mission, und er wird dich irgendwann rechtfertigen und ganz, ganz zum Schluss wird er dich dann auch verherrlichen, sondern das sind Dinge, die bereits passiert sind. Oder anders formuliert, wenn man es in einen Satz pressen wollte, Jesus befähigt uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir müssen nicht mehr an uns selber verzweifeln. Mit der Diagnose, Jesus in mir, bin ich befähigt, mein Jesus und ich zu leben. Das heißt, Diagnostik, Leitsatz, bisschen entlehnt einem großen Sportkanal im freien Fernsehen, in mir drin statt nur dabei. In mir drin statt nur dabei. Es ist eine ungeheure Kraft und Dynamik. Das bist du. Das ist nicht der hier vorne steht oder irgendeiner, der im ganz großen Saal spricht oder dann Ulrich Parzani bei Pro Christ oder wer auch immer. Jeder von euch, der Jesus gehört, hat diese Ergebnisse der Diagnostik in sich. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen und darauf vertrauen. Es ist nicht von uns abhängig. Und wenn wir das zur Kenntnis nehmen und das einfach auch annehmen, dann können wir jetzt auch einen Schritt weitergehen und gehen in die Krankenhäuser und die Einrichtungen rein. Wir denken über die Therapie nach. Die besten Therapien, das denke ich, kennen auch alle, die in Einrichtungen arbeiten, sind die, die sehr überschaubar, kurz und prägnant sind. Also anders formuliert. Polymorbide internistische Patienten, die mit 27 Tabletten und Tröpfchen kommen, werden vermutlich am ehesten dadurch gesund, dass man einfach mal alles absetzt. Dieser ganze interaktive Kauderwelsch, den es da gibt, da weiß man gar nicht, wie richtig alles funktioniert. Eine klare Linie ist ungeheuer hilfreich. Also, eine kurze Therapie. Die Konzentrattherapie für Leute, für Jesus-Leute, die ihre Berufung leben und Jesus dienen wollen, heißt, dritter Leitsatz zum Thema Therapie, mach Jesus zum Subjekt. Mach Jesus zum Subjekt. Jesus, der alles für uns getan hat und der uns zu allem befähigt, machen wir oft zum Objekt. Wir gebrauchen ihn, anstatt ihm ganz bewusst, wirklich ganz bewusst, die Verantwortung für unser Leben zu übergeben. Und das ist eigentlich tragisch. Weil ihr erinnert euch, da kann man nicht mehr machen. Jesus hat alles getan. Er ist in mir drin, statt nur dabei. Und dann grenze ich Jesus bewusst oder unbewusst aus und mache ihn zum Objekt. Und das ist das, was ich bei mir selber und auch bei anderen häufig erlebe. Deshalb eindeutige Therapie, mach Jesus zum Subjekt. Wenn wir ganz ehrlich sind, behaupte ich, dann fehlt uns in der letzten Konsequenz, um diesen Schritt gehen zu können, oft das Vertrauen zu Jesus. Das Vertrauen insofern dafür, dass er uns wirklich hört, wirklich handelt, uns verändert, in uns und durch uns wirkt. Und vielleicht haben wir sogar Angst, dass wir durch ein Leben mit Jesus, wenn wir ihn zum Subjekt machen, in irgendeiner Form zu kurz kommen. Reicht's wirklich? Wäre es nicht auch wichtig, dass ich noch was anderes kriege, dass ich ein erfülltes Leben habe? Wisst ihr, der Begriff ewiges Leben, das ist nicht nur ein zeitlicher. Ewiges Leben, das hat primär, so habe ich mir sagen lassen, wenn jemand das weiß, weil er sprachlich viel fitter ist im Griechischen als ich, das hat primär vor allen Dingen eine qualitative Dimension. Und natürlich freuen wir uns drüber, dass wir irgendwann Jesus sehen werden. Ja, das tue ich auch und lieber gestern als heute. Aber ewiges Leben, das bringt eine Qualität in dein und in mein Leben, dass diese Angst, die wir uns oft machen, auch bewusst oder unbewusst, einfach nicht gerechtfertigt ist. Und deshalb muss die Therapie und kann die Therapie nur lauten, für Leute, die Jesus dienen wollen, mach Jesus zum Subjekt. Gib ihm dein Vertrauen. Gib ihm dein Vertrauen, dass er genau aus deinem Leben und mit deinen Begrenzungen viel, viel mehr machen kann, als du selber das jemals könntest. Egal, wie viel Ausbildungen, Studiengänge, Promotionen, Habilitationen, was auch immer du machst, egal wie groß dein Freundeskreis ist, egal wie aktiv du bist, wie auch immer. Jesus macht mehr. Mach ihn zum Subjekt. Sag's ihm. Sag's ihm, dass du das willst und dann sei bitte nicht überrascht, wenn er das auch tut. Ja? Dann sei bitte nicht überrascht, wenn er das auch tut. Nicht umsonst heißt das Gebet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja? So. Mein Jesus und ich heißt es dann. Ich weiß nicht, die bisschen älteren und Fußballinteressierten von euch erinnern sich vielleicht noch an die DFB-Doppelspitze vor einigen Jahren. Das war eine Geschichte, es war ein ganz schräges Konstrukt. Also gab es irgendwie Streit im Vorstand und die konnten sich nicht einigen. Und es wollte Herr Mayer-Vorfelder, als damals noch der Herr Zwanziger, wollten der zurückziehen. Also hat der DFB eine Doppelspitze installiert. Als Vorstand. Das war eine saubere Bauchlandung. Mit Jesus kann ich zur Doppelspitze nur ermutigen. Mein Jesus und ich. Ja. Mein Subjekt und ich. So, und dann gehen wir jetzt tatsächlich in die Klinik. Mit meinem Jesus. Wie könnte es denn dann aussehen, wenn ich Jesus dienen will? Ich möchte versuchen, auch wenn es eine relativ lange Liste ist und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, trotzdem relativ konkret zu machen. Mit meinem Jesus bete ich. Bete ich für Patienten, für Angehörige, für meine Kollegen, für meine Leitung, meine PDL, mein Krankenhaus. Ich kann nur von mir sagen, der Hang, diese Wirkung des Gebets und diese Kraft, die da drin steckt, zu unterschätzen und zu vernachlässigen, bestürzt mich immer wieder. Ihr könnt nicht genug beten für eure Einrichtungen und die Leute, die da arbeiten. Das ist ein Dienst. Das ist keine Zugabe. Ja, es gibt von Martin Luther diesen schönen Satz, heute muss ich viel arbeiten, deshalb muss ich viel beten. Der hat wahrscheinlich schon an die Krankenpflege des 21. Jahrhunderts gedacht. Mit meinem Jesus wissen und sehen meine Kollegen, dass es Jesus ist, der mein Leben bestimmt, der mir wichtig ist und für den ich leben will. Und wenn ich wissen und sehen sage, dann meine ich das beides. Wissen, Das geht über die Sprache, über das Bekennen. Sehen, das tun sie das an dem, wie ich lebe, wie ich bin. Es gibt diesen eigentlich gut gemeinten Spruch. Wir Christen sind auch nicht besser, wir sind nur besser dran. Wenn ihr euch das in der letzten Konsequenz mal zu Ende denkt, muss man sagen, schade. Schade, dass die Christen nicht besser sind. Weil, erinnert euch, Anamnese und Diagnostik ließen ein deutlich besseres Ergebnis zu. Mit meinem Jesus nehme ich Möglichkeiten, die mir Gott schenkt, wahr, um gegenüber Patienten und Angehörigen Zeugnis zu geben von dem, was mich im Leben und im Sterben trägt. Und mit meinem Jesus respektiere ich meinen Arbeitgeber. Nicht jeder hat das Privileg, wie ich, in einem christlichen Krankenhaus zu arbeiten. Respektiere ich meinen Arbeitgeber, und zwar ganz bewusst, nicht mit dem Messer in der Tasche. Stehe nicht unter dem Zwang, meinen Arbeitsplatz zwanghaft missionarisch nutzen zu müssen, und bin aber gleichzeitig frei und dankbar, Möglichkeiten, die ich kriege, auch tatsächlich zu nutzen und mich eben nicht hinter dem dann zu verstecken, mein Arbeitgeber will es ja gar nicht. Da kann man immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Mit meinem Jesus rede ich auch dann freundlich mit Patienten und mit Angehörigen, wenn sie echt anstrengend sind. Und sie können unglaublich anstrengend sein. Mit meinem Jesus bin ich auch bereit, konstruktive Kritik anzuhören. Und dann nicht nur anzuhören, sondern auch darüber nachzudenken und mich verändern zu lassen. Vor ein paar Wochen, ein paar Monaten inzwischen, habe ich auch so eine Patientenrückmeldung gekriegt. Eine von denen, die ich am Anfang so frei zitiert habe. Das war ein sehr langer Brief, der mich, die zwei DIN A4 Seiten hat was, war der Klinikaufenthalt schon sehr beeindruckend, wenn man zwei DIN A4 Seiten schreibt, der mich sehr betroffen gemacht hat. Und es war im Großen und Ganzen neben einigen kleineren Punkten eine einzige Beschwerde über zwei Mitarbeiterinnen von mir. Keine von denen, die heute da sind. Und es war klar, dass wir mit den Mitarbeiterinnen sprechen müssen und hören wollen, was da tatsächlich passiert ist. Es ist immer gut, beide Seiten zu hören. Es hat sich aber dann zusammengefasst einfach herausgestellt, dass da tatsächlich Dinge schiefgelaufen sind. Fast noch mehr nachdenklich gestimmt als der Brief selber hat mich die Reaktion dieser beiden Mitarbeiterinnen. Die eine war, soweit ich das beurteilen kann, keine Jesusfrau. Die andere, von der weiß ich's, auf jeden Fall eine. Und die Vorwürfe waren großteils berechtigt. Und dann gingen beide nach dem Gespräch zurück auf ihre Station. Es war freitags. Und montags ruft mich die Ungläubige an. Atmosphärisch, als wir auseinandergegangen sind, ging so, wie es halt so ist nach solchen Gesprächen. Vor allen Dingen von der, die fromm ist. Da war eine Wand da. Die Ungläubige, also Ungläubige im Anführungszeichen, ruft mich an. Montags, Herr Albrecht, kann ich kurz bei Ihnen vorbeikommen? Klar, haben wir gesprochen, sagt sie, ich habe darüber nachgedacht. Das hat mir das ganze Wochenende keine Ruhe gelassen, was Sie gesagt haben. Und ganz ehrlich, so im ersten Moment wehrt man sich ja auch dagegen. Aber eigentlich hat sie, also die Patientin, hat sie schon recht, Kit. Ich will das nicht.
ich habe mal geguckt. Nächstes Jahr, da habe ich so Heftle daheim. Da gibt es eine Fortbildung zum Thema Kommunikation. Wisst ihr, ich trage mein Herz halt auf der Zunge. Und ich habe gedacht, vielleicht hilft mir das ja ein bisschen, weil eigentlich meine ich es schon recht. Das war die Reaktion der Ungläubigen. Von der ganz Frommen habe ich nie mehr was gehört. Außer irgendwann später von anderen Patientinnen eine Beschwerde über die Schwester, dass es so harsch ist. Bin ich bereit, über konstruktive Kritik nachzudenken mit meinem Jesus? Da habe ich mit meinem Jesus auch ein Ohr. Habe ich ein Ohr für Sorgen, für Ängste von Menschen. Ich weiß, wer mich tröstet. Und ich kann andere trösten. Ich bin sprachfähig. Jesus, wir haben es gerade vorhin gehört, auch wenn man nur Schwäbisch spricht. Aber dann, Jesus befähigt uns auch zu sprechen. Ich drücke mich nicht, sondern ich vertraue Jesus, dass er durch mich redet. Und mit meinem Jesus pflege ich auch einen Lebensstil. Ein Lebensstil, der das zulässt, dass ich mein Bestes auf Station geben kann. Und das sind dann ganz triviale Dinge. Da achte ich zum Beispiel auch darauf, weil ich weiß, dass ich arbeite und weil es stressig ist, dass ich genügend Schlaf habe. Da achte ich auf meinen Umgang mit Genussmitteln und was auch sonst noch alles immer in die Kategorie gehört. Da denke ich vielleicht auch über den einen oder anderen Geburtstags- oder Partybesuch nach, wenn ich am nächsten Tag einen Frühdienst habe. Verschärfte Variante, Freitagabends, Wochenende E-Düne-Besetzung, sind schon zwei krank. Mit meinem Jesus. Nicht ich, weil dann wird's frustig. Dann wird's zwanghaft, enttäuschend und ich werd's erleben, dass mein Leben immer ärmer wird. Mit meinem Jesus macht's mein Leben reich. Immer reicher. Mit meinem Jesus rede ich auch nicht schlecht über andere. Im Gegenteil. Aber dann, wenn es durchaus berechtigt wäre, ich werde sie segnen. Ich werde immer mehr lernen zu segnen. Auch meine Leitung, auch die PDL, ja, tut auch uns gut. Auch wenn die es gar nicht hören. Auch die Ärzte. Selbst die, die uns schon wieder die Zugänge bringen, obwohl wir eigentlich schon voll sind. Mit meinem Jesus muss ich nicht immer recht haben. Ich lasse mich auch mal übervorteilen. Ich tue auch Dinge, die sonst keiner tun will. Und mit meinem Jesus bin ich bereit, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel in der Dienstplanplanung. Mit meinem Jesus. Nicht ohne. Mit meinem Jesus suche ich mir auch Christen in meiner Einrichtung. Und dazu muss man nicht in einer christlichen Einrichtung arbeiten. Mit denen ich Gemeinschaft pflege, mit denen ich bete. Und Krankenhäuser sind in der Regel so groß und da arbeiten so viele Leute, dass ganz bestimmt nicht nur ein Frommer dort ist. Glaubt mir's. Mit meinem Jesus jammere ich nicht ständig herum. Wir haben inzwischen eine Jammerkultur entwickelt in unseren Krankenhäusern. Das ist unglaublich. Mit meinem Jesus jammere ich nicht ständig herum, wie schlecht alles ist, wie benachteiligt ich bin, wie viel ich arbeiten muss, wie sich die anderen doch vor der Arbeit drücken, wie ungerecht das alles ist, die Ärzte viel mehr verdienen und was auch immer. Das ist ja Themen ohne Ende. Sondern ich habe eine lebendige Hoffnung. Und durch diese lebendige Hoffnung, die gibt mir einen anderen Horizont. Und dann werde ich nicht Bremser, mies Stimmungmacher und was auch immer sein, sondern ich werde jemand sein, der diese lebendige Hoffnung auch ausstrahlt. Und genau diese Menschen brauchen wir. Brauchen wir dringend, dringend auf den Stationen. Und mit meinem Jesus, so kann man es vielleicht zusammenfassen, lebe ich nicht so, dass es mein wichtigstes Anliegen ist, nicht zu kurz zu kommen. Ich weiß natürlich, das ist mir schon klar, dass diese Ansätze furchtbar missbraucht werden können. Ja? Und es geht ganz bestimmt nicht darum, dass wir alles naiv und unbedarft mit uns machen lassen. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist letztendlich die Frage, wie viel traue ich Jesus zu und wie sehr bin ich bereit, in dieser Abhängigkeit mein Jesus und ich zu leben. Mit dem steht's und mit dem fällt's. Was macht jetzt also ein Krankenhaus christlich? So war ja diese Anfangsgeschichte, ne? Christi, hab's voll gespürt, ganz toll. Gibt es nicht und so wünsche den anderen, die dann später mal kommen, dass es Menschen spüren. Der Name, das Plakat an der Wand, Bibel auf dem Bücherregal, Kreuz im Patientenzimmer, dass es einen Seelsorger gibt, bestens sowohl evangelisch als auch katholisch, man weiß ja nie. Es sind immer die Menschen, die dort arbeiten. In diesem Sinn gibt es eigentlich auch kein christliches Krankenhaus. Aber es gibt Menschen, die Jesus gehören, ihm dienen wollen und seine Spuren hinterlassen, weil sie seinem Wort und seiner Kraft vertrauen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es nicht unsere primäre Aufgabe ist, unsere Krankenhäuser christlich zu machen. Unsere Aufgabe ist es, Jesus zu vertrauen, dass er durch mich und mit mir handelt. Und dann werden wir zum Segen und durch dieses Vertrauen ehren wir Gott. Wir haben uns sehr viel nehmen lassen in unseren Einrichtungen in den letzten Jahren. Sehr viel. Der aktuelle Trend von Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft, der hat auch für uns nicht Halt gemacht. Ob das wirklich Jesusart ist, sollten wir dringend prüfen. Römer 14. Keiner von uns lebt sich selber. Keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir des Herrn. Darum, so wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist für normale Menschen ohne Jesus eine absolute Zumutung, auf Selbstverwirklichungstrip und gucken, dass man nicht zu kurz kommt, zu verzichten. Für Menschen, die Jesus gehören, ist es Realität. Früher, also ich komme aus einem Krankenhaus, das wurde früher hauptsächlich durch Diakonissen pflegerisch versorgt. Das sind so die evangelischen Nonnen. Ne? Und die hatten einen Satz, der wird heute teilweise noch auch von den Frommen doch recht spöttisch plakativ an die Wand genagelt. Vor allen Dingen im Zusammenhang, wenn es dann darum geht, es sind immer wieder aktuell Tarifverhandlungen, es geht um mehr Geld. Mein Lohn ist, dass ich darf. Das hört sich primär natürlich schon ein bisschen tough an. Mein Lohn ist, dass ich darf. Und ohne Jesus, ohne meinen Jesus, ist dieser Satz definitiv nicht lebbar, auch nicht erlebbar. Da fühle ich mich prinzipiell benachteiligt. Aber wenn ich erkenne, was Jesus ist, anamnestisch, er in mir ist, diagnostisch, dann werde ich therapeutisch sagen, danke Herr, mein Lohn ist, dass ich dir dienen darf. Und in dem Sinn ist es ein unglaublich guter Spruch, auch wenn er heutzutage in unserer Gesellschaft mega out ist und eigentlich nicht vermittelbar. Und ja, das weiß ich auch. Ich weiß das, dass wir vieles von dem, was wir tun, inzwischen unter Druck tun, unter Zeitmangel, mit schlechtem Gewissen, weil wir es für zu wenig halten. Ja. Wir sind angefochten, wir sind unruhig. Nicht nur die, die auf Station arbeiten, kann es ihnen sagen, mir geht's genauso. Nicht jeder PDL ist es egal, wie es auf Station aussieht. Ja. Wir leiden mit. Darf ich es mal so sagen? Weil ich weiß, gerade weil ich weiß, dass Jesus auch dafür die Verantwortung trägt, will ich ihn da bewusst ins Boot nehmen. Mein Jesus und ich. Ich will es immer mehr lernen. Und es ist eine echte Herausforderung, gerade für verantwortungsvolle Leute, dass nicht ich die letzte Verantwortung habe. Auch dann nicht, wenn ich den Eindruck habe, wenn ich heimgehe am Ende der Schicht, eigentlich habe ich heute überhaupt nichts gebacken gekriegt. Es war ein einziges Chaos. Jesus ist bereit, für dieses Chaos die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein ganz, ganz großer Trost, der mir schon mehr als einmal geholfen hat, nicht an dem zu verzweifeln, was ich so am Arbeitstag erlebt habe. Und dann gibt es auch Grenzen. Das muss man auch sagen. Es gibt auch Grenzen, jawohl. Die darf ich Jesus auch bringen. Mein Jesus und ich, wir haben auch und wir kennen auch und wir erfahren auch Grenzen. Da ist er auch dabei. Und vielleicht will er mir durch diese Grenzen dann auch mal zeigen, dass für mich eine Veränderung dran ist. Auch das gibt's. Und das ist in Ordnung. Ich hatte es euch versprochen, das Sahnehäubchen zum Schluss, die Privatpatienten. Eins der Lieblingsthemen, auch bei den konspirativen Themen in der Kaffee- und Mittagspause. Ich habe oft den Eindruck, dass unsere Jesus-Beziehung ein bisschen so ist, wie Privatpatienten die Leistungen ihrer Krankenversicherung in Anspruch nehmen. Als Wahlleistung. Das heißt im Klartext, der Privatpatient hat es in der Hand, entscheidet für sich, welche der Leistungen er seiner privaten Krankenversicherung in Anspruch nimmt. Also zum Beispiel, will ich jetzt ein 2-Bett- oder 1-Bett-Zimmer liegen, wenn ich entsprechend versichert bin, oder bin ich ganz generös, verzichte, lege mich ins 8-Bett-Zimmer oder was auch immer. Will ich Chefarztbehandlung oder will ich sie nicht? Wahlleistungspatienten. Wir meinen oft in unserer Jesus-Beziehung, Privatpatiententum pflegen zu können. Ich kann selber entscheiden, welche Leistungen ich in Anspruch nehme oder eben nicht. Das funktioniert nicht. Jesus, das ist die Erinnerung, neuer Aufhänger. Da kann man nicht mehr machen. Da ist diagnostisch unglaublich viel in mir drin. Und mein Jesus und ich, das heißt, Jesus ist mein Subjekt. Kein Wahlleistungschristentum, bitte. Das wäre ein total falscher Pfad. So sehr es dem Privatpatienten gönne, das Einbettzimmer und die Chefarztbehandlung. Aber bei Jesus funktioniert Wahlleistungsprinzip nicht. Und noch ein allerletztes. Für die unter euch, die vielleicht gerade wirklich schwierige Zeiten erleben, in dem, wo sie ihre Berufung leben, in ihrem Beruf, in der Pflege. Und die vielleicht nicht drüber raussehen. Es gibt keinen Automatismus bei dem, was ich gesagt habe. Aber was Jesus selber auch verspricht und Paulus dann später auch nochmal aufgreift. Das, was wir tun, ist nicht umsonst. Da darf ich ganz egoistisch davon ausgehen, wenn ich Jesus lebe, sammle ich Schätze im Himmel. Ja? Vielleicht ist das eine Perspektive, die über die ganzen Überstunden und die Überbelegungen und die Probleme hilft, rauszugucken. Wie also diene ich Gott in der Pflege und darüber hinaus? Ich bin Jesus unendlich dankbar dafür, dass ich nichts mehr machen kann, als das, was er getan hat. Da kann ich nicht mehr machen. Ich weiß, dass er in mir lebt und mein Leben ihm gehört. Er ist in mir drin, statt nur dabei. Und ich mache ihn zum Subjekt. Es gibt mich nicht mehr getrennt von Jesus. Ich wünsche euch allen, die euch überlegt, in die Pflege zu gehen, ganz, ganz viel Mut. Es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Wir brauchen euch. Und ich wünsche denen von euch, die drinstehen, wirklich von ganzem Herzen Gottes Segen für den Dienst, den ihr tut, die Kraft, die ihr braucht und den Mut, Jesus in eurem Alltag Subjekt werden zu lassen.